Ich habe mal ein paar Fragen an euch. Darf ich Medikamente, die eigentlich gegen ADS sind, also gegen das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, nehmen, obwohl ich gar nicht krank bin, nur um dann irgendwie kognitiv leistungsfähiger zu sein? Das würde man dann Neuroenhancement nennen. So ein bisschen was wie vielleicht Hirndoping. Oder was mache ich mit der Erkenntnis, dass mein ungeborenes Kind das Down-Syndrom hat? Herausgefunden durch Pränataldiagnostik. Abtreiben oder leben lassen? Und was ist eigentlich ein lebenswertes Leben oder auch ein gutes Leben? Harte, aber auch spannende Kost heute im Freisprecher. Mein Gast ist Dr. Joachim Bold von der Uni in Freiburg. Er arbeitet am Institut für Ethik und Geschichte in der Medizin und hat, ich glaube, oft mit so harter Kost zu tun. Hallo und schön, dass Sie erstmal da sind hier heute im Radiostudio.
Hallo Herr Erhardt, ja, freut mich. Ja, in der Tat, das sind die Fragen, mit denen wir uns an unserem Institut so beschäftigen, ja.
Und die Medizin, die kann uns ja auch helfen und manchmal, oft hoffentlich auch heilen. Und mit dem medizinischen Fortschritt können wir länger und vielleicht auch sogar ein bisschen besser leben. Aber medizinischer Fortschritt, das macht eben auch was mit uns, mit der Gesellschaft. Es verschiebt vielleicht Grenzen von dem, was man darf und was man nicht darf und von dem, was normal ist und was dann nicht mehr normal ist, vielleicht sogar krankhaft ist. Herr Bold, die Medizin kümmert sich ja darum, dass wir gesund sind. Können wir vielleicht am Anfang mal klären, was bedeutet denn Gesundheit? Wann sind wir gesund?
Ja, wäre schön, wenn wir das mal eben so am Anfang klären könnten.
Das wäre wirklich schön.
Ja, da würde uns auch mit unserer Arbeit weiterhelfen und den Ärztinnen und Ärzten sicher auch, weil das leider tatsächlich so einfach gar nicht ist. Ja, man stellt sich das immer so vor, naja, das ist, wenn man da irgendwie so Schmerzen hat. Aber das reicht natürlich nicht aus. Es gibt viele Krankheiten, psychische Störungen, Verhaltensauffälligkeiten, auch Dinge, die wir oft ja Krankheit als Krankheit benennen, die aber keine Schmerzen verursachen, ja. Also das ist gar nicht so einfach. Es gibt eine ganz berühmte und auch berüchtigte Definition der Weltgesundheitsorganisation. Die haben mal gesagt, also Gesundheit, das ist der Zustand des vollständigen körperlichen, seelischen und geistigen Wohlbefindens. Ja, wenn Sie das so hochhängen, die Latte, da hat man natürlich dann alles drin. Das ist insofern eine gute Sache, ja. Und man kann dann auch, man kann das politisch nutzen, so eine Art von Definition, und kann sagen, ja, also solange das in einem Staat noch nicht verwirklicht ist, dass Menschen vollständig glücklich sein können, dann hat der Staat noch was zu tun und muss die Medizin noch weiter unterstützen. Aber natürlich gleichzeitig ist die Kehrmedaille oder die Kehrseite dieser Medaille ist dann, wir sind alle eigentlich krank. Ja, niemand kann jemals gesund sein. Und das ist natürlich auch nicht Sinn so einer Definition. Also letztlich kommt man, glaube ich, nicht darum herum zu sagen, es gibt immer wieder Krankheitsbilder, Symptomatiken, wo man es nicht so ganz genau sagen kann, ja, ist das schon krank oder noch nicht? Wir haben da immer diese Graubereiche und das sind auch dann an diesen Punkten gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Was davon nennen wir jetzt krank und sagen, bitte liebe Medizin, kümmert euch drum? Und wo sagen wir, naja, das ist eine Variation des Normalen, ja, und da haben wir als Individuen jeweils so unseren Weg zu finden.
Wenn man jetzt also als Arbeitshypothese sagen würde, möglichst beschwerdefrei, leidensfrei wäre so eine Art von Gesundheit, kann man das so stehen lassen ungefähr, ganz grob?
Ja, das kann man sicherlich. Die Frage ist dann immer, was genau ist leidensfrei, ja. Aber okay.
Könnte man denn dann sagen, dass wir in den letzten Jahrzehnten gesünder geworden sind?
Ja, also wenn man sich so auf die Kernbereiche der Medizin und der Krankheitsbilder beschränkt, ja, und sich Infektionskrankheiten anguckt oder eben auch einfach Lebenserwartung, solche Parameter, ja, klar, dann kann man das sagen, uns geht es zunehmend besser und es gab in der Vergangenheit vor allen Dingen einige große Durchbrüche auch in der Medizin mit zum Beispiel den Antibiotikatherapien und solchen Sachen, ja, die uns definitiv ein besseres Leben ermöglichen, als das vorher der Fall war.
Mhm. Kann man dann auch sagen, weil wir immer gesünder sind, verschieben sich so ein bisschen die Maßstäbe von krank und Gesundheit? Also beispielsweise, man hat eine Krankheit, früher hatte man Symptome, da war man ganz eindeutig noch gesund, das war noch normal. Die gleichen Symptome heute, 2019, ist man dann krank. Gibt es da so eine Verschiebung?
Also so generell würde ich das, glaube ich, nicht sagen und das auch nicht so als so ein Resultat des medizinischen Fortschritts darstellen, sondern ich glaube eher, solche Fragen tauchen dann auf, wenn es, es sind verschiedene Prozesse, die da zusammenkommen. Ja, das eine ist natürlich sicherlich, Medizin ist nicht nur eine Wohltätigkeitsorganisation, sondern da wird auch Geld verdient. Und Unternehmen, die zum Beispiel Medikamente anbieten, die sind natürlich schon auch daran interessiert, dass sie Kunden haben. Und Kunden heißt in diesem Fall Patienten. Und wenn es die Patienten nicht gibt, dann kann man sie sich natürlich auch mal machen, ja, indem man eben zum Beispiel eine Krankheit, und jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, erfindet. Das setzt dann an bestimmten Symptomen erstmal an oder etwas, was man als Symptom erfahren kann. Und dann versucht man eben daraus dann mit ein paar entsprechenden Publikationen ein Krankheitsbild zu machen. Also ein Beispiel wäre die Menopause des Mannes. Ja, also Menopause kennen wir von den Frauen, das sind dann so Hormonverschiebungen, kommen relativ plötzlich zu einem bestimmten, ja, oder innerhalb einer bestimmten, eines bestimmten Zeitraums, eines bestimmten Lebensalters setzt das ein und hat sich ja etabliert, auch ein bisschen kritisiert, aber letztlich doch etabliert, eben eine Hormontherapie zu machen, wenn es entsprechende Beschwerden gibt. Dasselbe könnte man vielleicht auch behaupten, gibt es doch beim Mann auch. Da fühlt man sich doch auch irgendwann nicht mehr so richtig gut. Jedenfalls, also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, was bin ich, bin ja zu Ende 40, jetzt erinnere ich mich zurück als 20-Jähriger. Ach, da war das doch alles noch viel einfacher, ja, mit dem Sportmachen und so. Mhm. Also klar habe ich Symptome, ja, die unangenehm sind. Ja, manche Leute nennen das einfach Altern. Ich sage jetzt mal, nee, wieso, das ist doch nicht einfach Altern, das ist doch Krankheit. Und würde dann unterstützt werden unter Umständen, ja, von den entsprechenden Pharmaunternehmen, die mir dann anbieten, ja, sie haben da so Testosteronpräparate, die ich doch nehmen könnte und dann würden meine Beschwerden ganz bestimmt besser werden, ja. Werden sie in dem Fall nicht werden, wird nicht viel helfen, aber die Angebote gibt es ja in der Tat, ja, und wenn Sie sich da ein bisschen umschauen und das mal googeln, finden Sie das. Also, und das ist so ein Prozess, da gibt es eine Verschiebung oder da wird versucht zumindest für so eine Verschiebung zu etwas zu propagieren, etwas, was wir bisher als normal bereit waren zu akzeptieren, nämlich, dass man auch als Mann älter wird, das wird zu einer Krankheit erklärt, ja. Und in dem Fall stehen dann natürlich auch einfach unternehmerische Interessen dahinter. Aber natürlich kann das auch etwas mit gesellschaftlichen Verschiebungen zu tun haben. Und vielleicht ein zweites Beispiel noch, wenn ich das noch kurz anfügen darf. Das wäre, das hatten Sie im Einspieler auch schon angekündigt, ADHS. Mhm. Ja, also bei Kindern ein anerkanntes Krankheitsbild, für das es auch entsprechende Leitlinien gibt, wie das zu diagnostizieren ist. Also ein Konzentrationsstörungssyndrom, eine Erkrankung, die man dann auch medikamentös behandeln kann in den entsprechenden Fällen, aber wo eben man sich auch fragen kann, also ab welchem Punkt eigentlich, und jetzt will ich da gar nicht auf den Enhancement-Nutzung hinaus, die man dann vielleicht als Student vor der Klausur oder so machen kann, sondern auch in Bezug auf die Kinder, also bis zu welchem Punkt sind wir eigentlich bereit zu sagen, unruhige Kinder, die sich nicht so lange am Stück konzentrieren können, sind krank und bis zu welchem Punkt sagen wir, es sind einfach Kinder, die Bewegung brauchen und ja, halt nicht von Anfang an im Alter von 6 Jahren sofort eine Stunde am Stück am Tisch sitzen. Das machen die kleinen Grundschulkinder sowieso nicht. Aber ja, so ein bisschen überspitzt gesagt. Also da haben wir diesen Graubereich auch der Frage zwischen Gesundheit und Krankheit, wo es letztlich auch eine gesellschaftliche Konvention ist, an welchem Punkt genau man sagt, ab hier ist es nicht mehr normal, wir sind nicht mehr bereit, das zu akzeptieren. Ja, die Lehrerinnen und Lehrer dürfen sich berechtigterweise beschweren, die Eltern dürfen sich Sorgen machen und das Kind muss Medikamente nehmen. Mhm. Ja, das, und natürlich kann man sich auch mal fragen, also wie weit sind wir eben bereit, auch unsere gesellschaftlichen Institutionen, Konstrukte, Kontexte zu ändern, sodass auch solche Kinder vielleicht doch noch auch in ihren jungen Jahren ganz gut zurechtkommen, auch in der Schule vielleicht. Und ab wann sagen wir, nee, das ist jetzt eben einfach nicht mehr normal und wir erwarten, dass das Kind sich ändert, ja, da und mit medikamentösen Eingriffen.
Mhm. Kann man dann sagen, wenn man auf ADHS oder auf ADS, dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, mal schaut, das gab es vor 60 Jahren in der Form noch nicht, da war es vielleicht der klassische Zappelphilipp so ein bisschen, dann haben wir tatsächlich eine Krankheit erfunden?
Ja, das muss man vielleicht so extrem nicht sagen, ja, weil man ja schon auch sagen kann, dass es auch Kinder gibt. Also es hängt auch ein bisschen sozusagen an der Perspektive des Kindes und ab wann würde das Kind vielleicht auch selber sagen, ich fühle mich nicht wohl und ich kann unter anderen Bedingungen mit der Medikamenteneinnahme vielleicht Dinge besser, ja, die ich sonst nicht kann. Also diese Perspektive des Leidensdruckes des individuellen Patienten gehört ja dazu, auch zur Krankheitsdefinition und die kann natürlich durchaus da sein, auch beim Kind selber. Mit natürlich dem kleinen Fragezeichen auch wieder dahinter, wie genau wollen wir den Leidensdruck verhindern oder bekämpfen, verringern, ließe sich ja möglicherweise auch durch andere Anforderungen in der Schule machen, ja, aber wenn man einmal akzeptiert hat, nein, es gibt da sozusagen diese extremeren Fälle, bei denen das dem Kind vielleicht das Leben insgesamt schwer macht und vielleicht auch nicht nur im schulischen Kontext, dann zu sagen, das ist doch hier eine Krankheit, ja, das ist innerhalb dessen, was wir eben so als Krankheitsdefinition bereit sind, üblicherweise zu akzeptieren. Also wir haben den Leidensdruck auf Seiten des Patienten, es hat irgendwas Organisches mit dem Körper, etwas Organisches zu tun, da findet man dann entsprechende Serotoninspiegel oder was auch immer, ja, meinetwegen als neurologisches Korrelat dieser Verhaltensauffälligkeit. Oder irgendwelche anderen Sachen, ja, auf die man dann einwirken kann und die dann eine Veränderung des Verhaltens zur Folge haben. Also insofern, Erfindung ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine ja, wie soll man was, eine Entdeckung wäre auch das falsche Wort, ja, weil das wäre sozusagen der Gegenbegriff eigentlich.
Die Symptome gab es ja vorher auch schon.
Genau, und die waren auch nicht unbekannt, ja, also insofern eine neue Sicht, eine neue Perspektive auf ein Phänomen, was schon länger bekannt war, von dem wir dann jetzt bereit sind zu sagen und vielleicht ja durchaus auch mit ganz guten Gründen in bestimmten Fällen, wir behandeln das jetzt als Krankheit. Mhm.
Jetzt kann man Krankheiten verschieden behandeln, auch ADHS kann man verschieden behandeln, verhaltenstherapeutische Maßnahmen, medikamentöse Therapie. Wird es, ich sag mal, den Lehrern, den Eltern leicht gemacht, dadurch, dass es Präparate gibt, verschiedene Präparate gibt, Ritalin ist ein Name, den kennt man wahrscheinlich, dass man das auch geben darf? Ist das gesellschaftlich akzeptierter geworden? Ah ja, der zappelt ein bisschen viel, da geben wir Medikamente, das geht schneller.
Ja, ganz bestimmt. Also sobald das dann einmal da ist und auch anerkannt ja als Krankheitsbild ist und sich diagnostizieren und abrechnen lässt, ist die Bereitschaft dann in so einen Weg zu gehen. Natürlich wächst die. Ja, es gibt, wenn man das ordentlich diagnostizieren lässt, da gibt es die entsprechenden jugendpsychiatrischen Leitlinien ja auch dafür und solche Sachen, dann ist das, glaube ich, eine sehr vertretbare und gute Sache. Die Gefahr ist vielleicht immer so ein bisschen, dass man sich nicht ganz an diese strengeren Vorgaben auch hält, ja, sondern dass dann doch auch etwas lockerer verschrieben wird, sage ich mal. Ja, das wäre natürlich dann nicht mehr im Sinne einer guten Praxis.
Wer ist da gefragt, die Leitlinien, ich sag mal, hochzuhalten, dass sie nicht verwässert werden? Politik, Medizinethik?
Nee, die Medizin selber ist da gefragt, ja. Also jeder Arzt, jede Ärztin, die so etwas dann verschreibt oder so ein Kind hat, wo der Verdacht besteht, sollte eben entsprechend gründliche Diagnostik machen, beziehungsweise an den entsprechenden Facharzt überweisen, damit da entsprechend gründlich geguckt werden kann, ja, wie die Situation wirklich genau ist und ob dieses Kind ein Fall für eine medikamentöse Therapie ist oder nicht. Das ist wirklich eine Anforderung an gute medizinische Praxis.
Da müssen wahrscheinlich auch das ganze System, Eltern, Lehrer genau drauf gucken, braucht es das wirklich? Haben wir andere Möglichkeiten, um da einfach ein bisschen sensibel wahrscheinlich mit umzugehen?
Ja, und das kann natürlich auch für die Medizin dann ein Problem sein, ja, wenn Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer da vielleicht auch sehr fordernd auftreten, dann wird es natürlich schwer, sich da sozusagen auch dagegen ein bisschen abzuschirmen und zu sagen, nein, wir wollen das bitte erstmal uns gründlich anschauen und uns ein gutes Bild machen und eine ordentliche Diagnose erstellen. Also insofern ist das natürlich auch vielleicht ist ein bisschen einfach gewesen, wenn ich sage, es ist einfach ein Problem der guten medizinischen Praxis. So ganz unabhängig sind die ja nicht. Mhm. Ja, und wenn Eltern entsprechend vielleicht auch informiert und dann fordernd auftreten, kann es schwer sein, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Aber es gehört dazu, dieses sich zur Wehr setzen, ja, okay, wenn es denn solche Fälle gibt.
Also ist da so ein bisschen Sorgfalt geboten, würde ich mal sagen.
Absolut, so ist es.
Die ethischen Fragen rund um die Medizin und den medizinischen Fortschritt sind heute unser Thema am Freisprecher. Dr. Joachim Bold ist heute mein Gast. Er ist Medizinethiker an der Uni in Freiburg. Ich würde jetzt gerne mal, Herr Bold, auf einen Abschnitt des Lebens genauer eingehen, in dem Medizin, ich sag mal, auch ordentlich mitmischt. Und zwar das Altwerden oder das Altern. Das hatten Sie eben schon angesprochen. Dieser Abschnitt des Lebens ist oft mit körperlichen Beschwerden oder Leiden verbunden. Jetzt ist meine Frage, sollte es Ziel der Medizin sein, diese Beschwerden im Alter zu minimieren oder vielleicht auch zu eliminieren, dass sie gar nicht mehr da sind? Oder darf es das Ziel überhaupt gar nicht sein?
Also man macht da gerne so eine Unterscheidung ja, zwischen dem Altern an sich und altersbedingten Erkrankungen oder Einschränkungen. Und dann würde man sagen, und das finde ich erstmal eine ganz überzeugende Linie, ja, natürlich gehört es zu den Aufgaben der Medizin dazu, altersbedingte Einschränkungen und Krankheiten wie andere Krankheiten auch entsprechend zu behandeln, aber eben nicht das Altern selber. Ja. Und die Symptome, die damit einhergehen, dass man nun eben altert, das kann ja auch psychische Leiden zum Beispiel verursachen, dass das so ist. Ja.
Haben Sie da Beispiele, was wäre denn ein normales Altern und die damit zusammenhängenden Beschwerden im Vergleich zu einer Krankheit, die mit dem Altern auftritt?
Also was fällt mir da Gutes ein? Ich meine, natürlich gibt es ja einfach bestimmte Leistungseinbußen, die damit einhergehen, dass man älter wird. Also man rennt nicht mehr so schnell, die Haut wird etwas faltiger und solche Sachen. Ja, könnte man ja auch sagen, warum soll das die Medizin dann nicht behandeln? Angebote dazu gäbe es ja, wenn sie an die ästhetische Chirurgie oder überhaupt, die Medizin, Schönheitsoperationen und sowas denken, ja, könnte man auch sagen, naja, im Alter braucht das dann jeder. Da sehen wir alle irgendwann nicht mehr so richtig gut aus. Das ist ja auch schon eine komische Annahme, also es gibt, aber lassen wir das. Wenn man so argumentieren würde, könnte man ja sagen, soll doch die Medizin da mal ran. Aber das tun wir halt natürlich nicht, ja, weil wir sagen, nee, das ist doch normal, dass man irgendwann ein bisschen Falten kriegt und dass man nicht mehr ganz so schnell läuft. Das gehört einfach dazu und das akzeptiert man als Prozess des Alterns. Aber bestimmte Erkrankungen, die im Alter gehäuft auftreten, also nehmen wir Diabetes oder so etwas, zum Beispiel Diabetes Typ 2, das sind dann Erkrankungen, zwar alterskorreliert, aber gleichzeitig trotzdem etwas, wo wir sagen, na klar, soll die Medizin dahin und gucken, dass sie was tun kann. Ja.
Man könnte ja auch sagen, dass wir jetzt im Alter vielleicht nicht so schnell mehr rennen können, ist ein bisschen unfair. Im Vergleich zu den jungen Leuten. Die Oma mit der Handtasche, da kommt der Dieb angerannt und die Handtasche ist weg und die Oma kann nicht hinterher. Könnte man ja als Mediziner sagen, das wollten wir eigentlich auch gerne ändern, weil es ja dann fairer.
Ja, in der Tat. Also ich meine, es gibt Leute, die argumentieren auch so, ja, und die sagen, Altern ist eine Krankheit. Also Altern an sich ist eine Krankheit. Nicht so sehr das Oma-Beispiel, sondern der Überfall da, was könnte man nehmen? Eine übliche, ganz einfache Krankheitsdefinition wäre die zu sagen, sobald man eine organische Dysfunktion hat im Vergleich zu einer entsprechenden Vergleichsgruppe, die einem bestimmte Funktionen dann nicht mehr ermöglicht, dann ist man krank. Ja. Und wenn Sie jetzt auf das Altern gucken und sagen, als Vergleichsgruppe nehmen wir die Mitte 20-jährigen Frauen und Männer und schauen auf die älteren Patienten oder Menschen, na klar, sind die alle dann im Vergleich zu dieser Gruppe dysfunktional. Ja, da funktioniert das alles nicht mehr so, wie das eigentlich sollte. Also wenn Sie entsprechend sozusagen die Latte der Norm hochhängen, dann können Sie das Altern als Krankheit definieren. Ja, und dann gucken Sie eben auf die entsprechenden, das sind ja nun auch biologische, physiologische Prozesse, die da ablaufen, schauen sich die an und überlegen, wie können wir die aufhalten, ja, oder ändern. Und es gibt Leute, die machen das. Ja, das ist jetzt nicht der Mainstream der Medizin natürlich, aber das gibt es und das wird entsprechend eben auch argumentativ durchaus vertreten, dass das ein Ziel sein sollte, Altern aufhalten, sterben oder den Tod überhaupt, ja, wenn nicht schon gleich ganz verhindern, dann doch zumindest so weit nach hinten schieben, bis wir alle, da gibt es so unterschiedliche Prognosen, wo wir irgendwann mal landen können, aber vielleicht dann doch 120, 150 Jahre alt werden. Ne?
Glauben Sie, dass wir das irgendwann schaffen, tatsächlich den Alterungsprozess aufzuhalten und dann wirklich deutlich älter und vielleicht auch nicht nur 150, sondern halt wirklich alt zu werden, 300, 400 Jahre?
Ja, da bin ich als Medizinethiker natürlich jetzt eigentlich die falsche Person, die Sie fragen. Ich persönlich glaube das nicht, aber das ist wirklich so ganz aus dem Bauch ausgesprochen. Ja. Es gibt eben schon sehr interessante Forschungen dazu, womit biologisch gesehen der Alterungsprozess zusammenhängt. Und man hat bei anderen Organismen, jetzt nicht bei Menschen, aber bei anderen Organismen da schon ganz beeindruckende Resultate, was Lebenszeitverlängerung angeht. Ja. Also insofern
was
muss man
das
vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein. Oh, da fallen mir jetzt die Beispiele nicht ein, aber Sie können da Lebenszeit, das sind ja dann wirklich Organismen sehr einfacher Art, aber da können Sie, ich sag mal, einfach ganz relevante Lebenszeitverlängerungen erreichen. Okay. Da müsste ich nochmal nachschauen, was da genauso gerade der aktuelle Stand der Dinge ist. Aber da geht es nicht darum, dass Sie im Vergleich zur Lebenszeit so eines Organismus dann da gerade mal irgendwie, was weiß ich, 10% draufpacken, sondern das sind andere Zahlen. Ja.
Okay, aber wäre das denn wünschenswert? Ich glaube, dafür sind Sie die richtige Person.
Ja, das ist natürlich dann wieder eher so die ethische Frage, genau. Ja, das ist natürlich auch eine interessante Frage in gewisser Weise, weil die letztlich dann unser Selbstbild betrifft in Bezug darauf, was eigentlich Tod und Sterben für uns bedeutet. Also Altern als Vorboten von Tod und Sterben. Und natürlich geht es dann auch letztlich darum, sind wir bereit, das zu akzeptieren oder in irgendeiner Art und Weise eigentlich gut zu finden, dass das so ist, dass wir irgendwann mal sterben. Und man kann versuchen, das so ein bisschen auf so einer gerechtigkeitstheoretischen Ebene auch zu behandeln, ja, und zu sagen, naja, also wenn wir als eine Generation jetzt nicht mal Platz machen, was machen denn dann unsere Kinder und Enkel? Die wollen ja auch nochmal hier irgendwie eine Rente haben dürfen oder überhaupt sich mit neuen Ideen ausbreiten dürfen in der Gesellschaft und die Steuerknüppel der Gesellschaft übernehmen und so. Können wir doch nicht ewig sitzen bleiben. Also es wäre so ein Aspekt, ja, der ja in der Tat auch eine Rolle spielt, denke ich. Vielleicht auch verknüpft mit dieser Vorstellung, dass jede Generation halt doch nochmal auch etwas Neues hineinbringt in die Welt. Also eine Art von Kreativität, die wir als immer älter werdende und dann nicht mehr sterbende Menschen dann gar nicht mehr haben können, ja, vielleicht.
Weil wir so eingefahren sind,
unseren Mustern. Wir haben uns unsere Überzeugung gebildet, wir sind eingefahren. Natürlich kann man immer dann was könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt noch länger lebe, dann mache ich halt neben der Medizinethiker-Karriere nochmal irgendwas ganz anderes, ja, fange nochmal anders an. Danach dann so, ja, kann man sich auch so seriell vorstellen, genau. Aber gleichzeitig würde ich immer noch sagen, trotzdem hat man ja also seine eingefahrenen Muster, bringt man dann mit und die Überzeugungen, nach denen man lebt, was man so gut findet, was man nicht gut findet, was man seinen Kindern mitgibt, das ändert sich ja dann irgendwann nicht mehr wirklich. Und da ist es dann ja vielleicht auch im Sinne von, wir möchten doch auch nochmal Neues sehen in der Welt, vielleicht ganz schön, wenn man mal Platz macht. Also so eine Überlegung, ja. Aber natürlich auch so individuell gesehen gibt es in der Philosophie so Ansätze, dass man sagt, naja, aber hat nicht Sterben und Tod auch etwas also zu wissen, dass man stirbt oder dass man sterblich ist, auch etwas, eine Rückwirkung auf das Leben, ja, in dem Sinne, dass ich dem Leben halt eine größere Bedeutung beimesse oder sagen wir genauer, dem, was ich tue im Leben, eine größere Bedeutung beimesse. Ja, wenn ich weiß, irgendwann ist es vorbei, zumindest mal, das darf ich jetzt sagen, ab dem Alter von Mitte 40 stellt man sich diese Frage, ja, was mache ich eigentlich hier gerade genau? Und was möchte ich denn noch geschafft haben, bevor es dann zu Ende ist? Und wenn das Ende gar nicht mehr absehbar ist, fällt die Frage auch weg. Ja.
Geht es dann auch um Sinn des Lebens? Durch das, die Begrenztheit haben wir im Grunde erst einen Sinn.
Genau. Oder ja, das wird einem bewusster, dass man sich doch diese Frage stellen sollte. Und das kann dann so ein Stachel im Fleisch schon sein. Ja, aber im Sinne des, im Sinne dessen, dass man versucht, sich dann doch auf die Dinge zu konzentrieren, die man selber wirklich für wichtig oder sinnvoll eben hält, ja. Und nicht das eine noch macht, weil es der sagt und das dritte noch, weil es die sagt oder weil es erwartet wird und so weiter und so weiter.
Also vielleicht sollten wir froh sein, dass wir sterben, damit wir ein sinnvolles, sinnhaftes Leben haben. Ich würde gerne noch einen anderen Blick aufs Altsein oder auf das Altern werfen in Bezug auf begrenzte Ressourcen. Seien es irgendwie begrenzt vorhandene Organe, Impfstoffe, die bei einer Pandemie, kann man sich ja vorstellen, nicht mehr in rauen Mengen verfügbar sind. Da könnte man auf die Idee kommen, okay, wir haben jetzt eine Prioritätenliste und wir haben eine große Pandemie und 80-Jährige, 70-Jährige, 60-Jährige brauchen keine Impfstoffe mehr. Die sind nicht mehr so wichtig. Mhm. Wie würden Sie sowas beurteilen?
Ja, das sind diese großen Gerechtigkeitsfragen, wo es auch erstmal einfach unterschiedliche Konzepte gibt dafür, was eigentlich gerecht ist. Ja, also Sie haben jetzt in eine Richtung gedeutet, das wäre so ein etwas utilitaristischerer Gerechtigkeitsbegriff, wo man darauf guckt, also wir wollen die wenigen Mittel, die wir haben, so einsetzen, dass hinterher ein möglichst großer Nutzen rauskommt für uns als Gesellschaft zum Beispiel. Mhm. Also das heißt, die wenigen Organe, die wir haben oder ja, die Impfstoffe, die wir haben oder so, kriegen dann die hoffnungsvollen jüngeren Menschen, die noch ein längeres Leben vor sich haben und von denen wir denken, die haben doch da in der Schule bisher so gute Noten gekriegt, ja, die werden da bestimmt mal was werden. Und die Älteren, von denen man nichts mehr erwarten kann, die kriegen es halt nicht mehr, egal wie viel die früher geleistet haben und warum die etwas nicht geleistet haben oder so, ja, spielt dann alles keine Rolle. Das wäre eine Möglichkeit, fände ich nicht so eine gute Möglichkeit, ja, muss ich auch klar sagen.
Was wäre die bessere?
Ja, ich glaube, bei solchen Gerechtigkeitsfragen sollte man sich am Ausmaß des Leidens versuchen zu orientieren, also an der Bedürftigkeit derjenigen, die da etwas brauchen, ja, und dann so Listen entsprechend Bedürftigkeit machen. Auch nicht so ganz einfach. Ja,
so wie wir es machen bei der Organspende.
Ganz ähnlich so, wie wir da versuchen, das zu machen, so ganz rein funktioniert das da auch nicht, weil es auch da immer so nationalen Proporz noch mitgibt bei der Verteilung der Organe und solche Dinge, spielen also ein paar andere Sachen mit hinein. Aber ja, im Prinzip ja. Ja, im Prinzip gucken, wer braucht es denn am nötigsten und dann entsprechend zu verteilen. Auch wenn das aus nutzenorientierter Sicht manchmal heißt, oh, da verschwenden wir doch eigentlich gerade Material.
Ja. Mhm, aber es geht eben immer noch um Menschen und nicht immer nur um den größtmöglichen Nutzen.
Es geht um individuelle Menschen und denen sollten wir versuchen, gerecht zu werden. So ist es.
Höher, schneller, weiter. Wir wollen immer besser und immer effizienter werden. Über die Sinnhaftigkeit von diesem immer höher, schneller, weiter rede ich jetzt mit Dr. Joachim Bold von der Uni Freiburg, Medizinethiker. Herr Bold, Stichwort Neuroenhancement, das haben wir schon angesprochen im Verlauf der Sendung, bedeutet zum Beispiel, ich nehme Medikamente, die eigentlich für ADS, also für das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom gedacht sind, obwohl ich dieses Syndrom nicht habe. Ich nehme es aber, weil ich, ganz flapsig gesagt, besser denken möchte, konzentrierter sein will, quasi ein Hirndoping. Ich versuche mich also besser zu machen. Sollte man die Einnahme dieser Medikamente für diesen Zweck verbieten?
Also ich glaube, Verbote sind dann immer so das letzte Mittel und da muss erstmal wirklich ein großer flächendeckender Missbrauch da sein, bevor man dann so weit gehen sollte, zumal auch immer noch die Frage ist, welche Effekte das dann wirklich hätte. Ja, auch jetzt ist es ja so, dass Sie das nicht einfach so verschrieben bekommen können vom Arzt und Sie können es auch nicht einfach im Supermarkt oder der Apotheke um die Ecke kaufen. Das sind verschreibungspflichtige Arzneimittel. Also offensichtlich ist das ja eh alles schon herum um die gesetzliche Regelungen, beschafft man sich diese Medikamente. Ja, insofern glaube ich, Verbot hat da nicht so viel Sinn, aber man sollte sich fragen, man kann sich auf zwei Ebenen fragen. Einmal individuell, ja, wozu will ich es eigentlich gerade genau haben und wird es mir wirklich was helfen für die Ziele, die ich damit versuche zu verfolgen? Das ist das Erste. Und manchmal wird die Antwort da vielleicht sogar sein, ja, es könnte mir für die Ziele, die ich habe, was helfen. Ja, ich hoffe nicht immer, aber manchmal vielleicht doch. Und das Zweite ist natürlich die gesellschaftliche Perspektive dann, dass man sich fragen sollte, wenn das zu einem verbreiteteren Phänomen wird, läuft nicht etwas falsch bei uns in der Gesellschaft, wenn sich Individuen dazu genötigt sehen, sage ich jetzt mal, Medikamente zu nehmen, um bestimmten Leistungsanforderungen gerecht zu werden.
Also Blick auf die Leistungsgesellschaft. Läuft da was schief in unserer Vorstellung? Wir müssten immer besser, schneller, größer, toller werden.
Ja, Das wäre dann genau diese Frage und da verschränkt sich ja so ein bisschen dann auch die gesellschaftliche mit der individuellen Perspektive, weil man solche Anforderungen ja internalisiert und auch zum Teil seines Selbstbildes ja macht. Gibt ja Leute, die wollen dann natürlich jede Klausur mit 1,0 bestehen und maximaler Punktzahl und so. Und da ist dann natürlich die Frage, ja, wie weit wollen wir dieses Rad drehen und was ist es dann, das uns jeweils wert, dass Menschen in der Lage sind, solche Anforderungen so zu erfüllen und was ist es mir als Individuum wert, dass ich in der Lage bin, solche Anforderungen dann immer zu erfüllen? Ist das wirklich das, worauf es mir im Leben ankommt oder drehe ich mich da gerade im Kreis, bin in einem Hamsterrad, aus dem ich doch vielleicht besser aussteigen sollte?
Und wenn ich dann sage, ja, es ist aber genau das, worauf es mir im Leben ankommt, kann man vielleicht auch sagen, jo, dann ist es vielleicht das Richtige oder moralisch vertretbar.
Ja, also es sind ja zunächst mal jedenfalls Dinge, die einen selber betreffen. Das hat jetzt unmittelbar keine Auswirkungen schädlicher Art auf andere. Also da müsste man jedenfalls ein bisschen konstruieren, bis man da was hat. Ja, und natürlich kann man dann sagen, hat doch jeder erstmal das Recht mit sich und seiner Gesundheit. Und natürlich sollte man an die Nebenwirkungen solcher Medikamente ganz unbedingt da denken, zu machen, was er will. Also insofern gibt es da keinen so ganz unmittelbaren ethischen Einspruch. Der liegt dann eher wirklich auf der Ebene dieser Selbstreflexion. Bin ich da wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich möchte das für mich genau so machen und finde das gut und will so ein Leben leben? Oft ist es ja der punktuellere Einsatz. Ja. Also man überlegt sich das bei Studierenden in den großen Fächern, die großen Klausuren haben mit viel Lernstoff vorher. Da ist dann die Versuchung ja mal da, dass man sagt, zur Vorbereitung arbeite ich 3 Tage durch mit so einem entsprechenden Medikament. Und das wird man ja so punktuell dann vielleicht auch irgendwie natürlich nachvollziehen können, auch wenn der Zustand da nach diesen 3 Tagen dann auch nicht mehr so toll ist. Aber sowas, ja, so ein Punkt, punktuelle Nutzung kann man ja verstehen. Ganz bestimmt problematischer wird es natürlich auch im Hinblick auf gesundheitliche Nebenwirkungen, wenn man dann anfängt, das zu seinem Arbeitsalltag dazugehörig zu begreifen. Also, dass man sagt, ich schaffe das anders gar nicht mehr, durch meinen Arbeitsalltag durchzukommen, ohne morgens mir da irgendwas einzuwerfen. Also dann allerspätestens sollte man sich ja Gedanken machen.
Ich werfe jetzt trotzdem noch mal ein bisschen die Gerechtigkeitsfrage auf. Man hat ein Fach mit großen, schweren Klausuren, Examen am Ende. Ich nehme diese Präparate, um da leistungsfähiger zu sein, erziele bessere Noten, bekomme den Job, den der andere auch haben will. Der hat die Medikamente nicht genommen, kriegt deswegen einen schlechteren Job. Wäre ja auch unfair. Ist konstruiert.
Ja, genau. Also deshalb atme ich so ein bisschen tief durch, weil in der Tat, ich finde das immer so ein bisschen konstruiert, diese Fälle. Ja. Irgendwie ist es ja richtig. Klar, man verschafft, das ist ja der ganze Sinn dieser Aktion. Zunächst mal, ja, man möchte sich für sich man möchte selber eine Leistung erreichen, die einen dann im Vergleich zu anderen gut dastehen lässt. Im Sport würde man sagen, ja, das ist natürlich Doping und da ist es verboten. Und warum? Na, weil es unfair ist, also ungerecht. Und so genau könnte man es ja im Studium dann auch sagen. Wobei ich da immer noch denken würde, es ist ja doch ein wenig vermittelter. Also bis ich von meiner, Physikumsklausur dann in Richtung Anstellungsverhältnis an der Uniklinik Pädiatrie oder so komme, vergehen noch ein paar Jahre und das Anforderungsprofil ist auch doch umfangreicher als nur, wie ist denn damals die Klausurnote XY gewesen. Mhm. Insofern glaube ich, das ist doch etwas vermittelter und da spielen hoffentlich dann doch auch noch viele andere Faktoren eine Rolle bei der Frage, wer kriegt einen Job und wer nicht und nicht nur der Klausurenerfolg. Aber natürlich kann man das auch unter diesem Aspekt sehen, wobei ich schon denken würde, also das wäre sozusagen ja das Vorzeichen Doping, unter dem man dann sich auch diesen Missbrauch solcher Mittel im Bereich der Ausbildung angucken würde. Und solange das jetzt nicht wirklich zu einem breiteren Phänomen wird, glaube ich, sind das so ein bisschen hypothetischere Szenarien, die wir da durchspielen. Ja.
Also lernen ist vielleicht ein bisschen sinnvoller und auch schlafen dabei, weniger Medikamente nehmen,
ja, außer man sagt, es ist wichtig. Gute Zeiteinteilung und dann sich auch überlegen, warum mache ich das gerade und manchmal hilft auch diese Antwort auf die Frage. Ja, selbst wenn es irgendwie ein ganz blöder Stoff ist, den man da zu lernen hat, aber wenn man sich dann wieder in Erinnerung ruft, warum mache ich das hier eigentlich gerade? Alles ja, weil ich doch da später dann als Ärztin da vor den Patienten stehen will, kann ja auch helfen, durch so eine Phase mal durchzukommen.
Die Medizin ist überall. Ist das gut oder schlecht? Eine Antwort darauf hat vielleicht Dr. Joachim Bold. Er arbeitet am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin der Uni Freiburg. Es gibt, vielleicht kann man das so sagen, kaum einen Bereich in unserem Leben, in den die Medizin es nicht vorgedrungen ist. Ja, Geburt, irgendwie ohne medizinische Betreuung kaum noch denkbar. Sterben, häufig auch im Krankenhaus. Großes Thema Sterbehilfe wollen wir gar nicht aufmachen. Syndrome wie das eben schon angesprochene ADHS, früher Zappel-Philipp-Syndrom. Es gibt Tabletten gegen Schüchternheit. Brauchen wir die Medizin in allen diesen Bereichen oder ist das auch zu viel der Medizin?
Also es kann ein zu viel sein, punktuell. Ja, generell würde ich erstmal sagen, ist doch schön, dass wir die Medizin haben und dass sie auch überall in unseren Lebensbereichen da ist, wenn wir sie brauchen. Das ist, glaube ich, wirklich eine Errungenschaft, auch eine zivilisatorische Errungenschaft und da sollen wir froh drüber sein. Mhm. Aber natürlich gibt es Bereiche und Punkte, wo man sich vorstellen könnte, dass es vielleicht doch etwas arbeitsteiliger noch ablaufen könnte zwischen Medizin und anderen auch, ja, Experten, Therapeuten da zum Beispiel. Also wenn wir an die Geburt denken. Natürlich, da haben wir ja nicht nur die Ärztinnen und Ärzte, sondern wir haben auch die Hebammen und andere Bereiche. Oder im Bereich Altern und Sterben gibt es auch viele Unterstützungsangebote, die nicht immer medizinischer Natur sind und trotzdem sehr, sehr wichtig sind. Und das sind so Punkte, wo ich immer denke, da, glaube ich, haben wir manchmal noch so ein wenig, also käme drauf an, welche Bereiche man sich genau anschaut. Aber da kann es die Tendenzen geben, dass wir sozusagen die Medizin da vielleicht manchmal zu sehr nach vorne schieben und zu sehr darauf verlassen. Vielleicht auch die Medizin manchmal sich ein wenig nach vorne drängt. Und da brauchen wir vielleicht hin und wieder ein bisschen mehr Teamplay, Teamgeist, ja, zwischen den verschiedenen Disziplinen auch, die dann da so helfend einem zur Seite springen können. Und vielleicht auch noch manchmal ein bisschen mehr Verständnis dafür, was Patienten selber an Know-how und Expertentum mitbringen können. Auch bei chronischen Erkrankungen zum Beispiel. Patienten wissen oft sehr, sehr gut Bescheid über ihre Erkrankungen. Und gerade auch aus der subjektiven Perspektive wissen sie, was denn eigentlich nun wirklich Beschwerden auch im Alltag verursacht und was nicht so. Da kann es sicherlich immer wieder Punkte geben, wo man denkt, da brauchen wir noch mehr den Gedanken der Arbeitsteiligkeit, ja, wenn es dann um Hilfestellung geht.
Also man kann so ein bisschen sagen, es ist so ein Zusammenspiel. Die Medizin macht die Angebote, die sind da, die sind in vielen Fällen auch sinnvoll. Und die Patienten, Gesellschaft, Menschen nehmen sie auch sehr gerne an. Vielleicht auch in Situationen, wo sie nicht so sinnvoll sind.
Ja, das kann natürlich auch so sein. Aber also meine Vision wäre jetzt eher noch in die Richtung auch gedacht. Also natürlich soll die Medizin Angebote dann machen. Aber es kann zum Beispiel auch Rolle von Patienten sein, selber etwas damit beizutragen, was denn eigentlich Angebote sein sollen, auch der Medizin wiederum. Ja, also man kann als Patient auch sich durchaus sinnvoll beteiligen an Forschungsprojekten, auch in dem Sinne, oder sollte beteiligt werden, ja auch in dem Sinne, dass man mit darauf schaut, welche Fragestellung wird da eigentlich genau erforscht und hat das etwas damit zu tun, was letztlich für die Patienten relevant ist oder nicht. Das ist ja nicht immer so. Also Forschung wird auch manchmal betrieben, damit man halt hinterher was veröffentlichen kann und dann seine Karriere weiter voranbringen kann. Das sollte eben nicht der einzige Beweggrund sein. Ja, man sollte halt doch auch etwas Sinnvolles für Patienten dann hoffentlich im medizinischen Kontext jetzt rausfinden können und da kann natürlich die Patientenperspektive sehr hilfreich sein. Also in dem Sinne arbeitsteiliger.
Also mehr gesellschaftlichen Diskurs, auch zu medizinischen Fragen, vielleicht auch als Patient zu sagen, ich interessiere mich mehr dafür und als Gesellschaft, weil ich habe ja auch eine gewisse Kontrollfunktion, könnte ich haben.
Ja, genau, durchaus. Also nicht so, das so passiv hinnehmen und zu akzeptieren, das sind die Angebote, ich suche mir da was raus, ja, oder das passt jetzt, ja, vielleicht auch wieder auf den Bereich Anfang des Lebens ganz gut, ja, zu schauen, ja, also einfach in Richtung Medizin zu schauen und zu gucken, was bietet mir die Medizin jetzt an zur Betreuung meiner Schwangerschaft und bei der Frage, wie die Schwangerschaft verläuft und wie dann die Geburt ist und so weiter, sondern auch ein bisschen aktiver sich selber da Gedanken zu machen, wie stelle ich mir das vor und natürlich auch zu gucken, ist das eigentlich alles ein medizinisches Thema oder wer trägt da noch was dazu bei? Und ich meine, in Deutschland haben wir die Hebammen natürlich mit den entsprechenden Angeboten. Also da auch, aber das ist ja weit verbreitet, also ich glaube, das muss man jetzt nicht predigen, ja. Aber das ist eine gute Sache, dass das so ist und das, glaube ich, sollte auch in diese Richtung dann eben in vielen Bereichen doch auch weitergehen, dass es da diese aktivere Form der Angebotswahrnehmung gibt.
Werfen wir noch kurz einen Blick auf die Phase vor der Geburt, pränatale Diagnostik, also vorgeburtliche Diagnostik. Es ist, ich sag mal, relativ einfach mittlerweile herauszufinden, ob mein Kind das Down-Syndrom hat oder nicht. Wie bewerten Sie diesen Fortschritt? Ist es ein guter Fortschritt zu wissen, mein Kind hat eine Behinderung und ich kann es abtreiben lassen, oder ist es eher ein schlechter Fortschritt?
Es ist ein sehr ambivalenter Fortschritt und es ist ein bisschen auch ein Problem, dass wir da mit unterschiedlichen Maßstäben messen nach wie vor. Also wenn Sie an die Präimplantationsdiagnostik denken, wo man sich anschauen kann, wenn man als Eltern an einer sehr schweren Erbkrankheit leidet und Sorge hat, dass der eigene Nachwuchs diesen Defekt auch haben könnte, dann kann man, bevor überhaupt die befruchtete Eizelle dann in den Körper der Mutter eingesetzt wird, kann man schauen lassen, ob denn diese genetische Erkrankung dann vorliegt bei der befruchteten Eizelle oder nicht. Und da sind die Vorgaben extrem streng, wann man das darf. Es gibt eine positive Liste von Erkrankungen, für die das erlaubt ist. Und das sind sehr schwere genetische Erkrankungen, die zum frühen Tod führen und wirklich also ein Leiden für die Kinder bedeuten, die mit so einer Krankheit geboren werden. also und da sind wir sehr streng. Gleichzeitig bei der Pränataldiagnostik, die Sie jetzt angesprochen haben, sind wir überhaupt nicht so streng. Ja. Also da testen Sie auch auf genetische Erkrankungen zu einem Zeitpunkt, wo die Schwangerschaft schon begonnen hat. Und da kann man eben schon bei so etwas wie Trisomie 21, einer in unterschiedlichen Ausprägungen vorhandenen, aber eben üblicherweise relativ milden Form der Behinderung, eben auch sagen, ja, ich möchte diese Schwangerschaft nicht fortsetzen. Und wir sind bereit, das zu akzeptieren. Mhm. Und das ist extrem ambivalent, weil wir damit Vorstellungen, die wir selber haben, über wie es ist, ein Leben mit Behinderung zu führen, auf unsere Kinder dann projizieren. Und es ist bei weitem nicht klar, ob das denn eigentlich für die Betroffenen selber so ein Drama ist oder nicht. Und oft ist es das eben nicht. Ich meine, wir können Kinder mit Trisomie 21 uns anschauen und die fragen, wie es denen geht und deren Lebenswege verfolgen. Ist jetzt auch gerade wieder eine Studie dazu erschienen. Und denen geht's gut. Mhm. Und dann ist die Frage, ja, wen schützen wir da vor wem, wenn wir solche frühen Abbrüche dann zulassen? Also schützen wir nicht eher uns vor der Enttäuschung, so ein Kind zu haben, ohne dass das irgendetwas damit zu tun hat, wie es diesem Kind eigentlich selber letztlich geht? Und das ist natürlich also eine sehr problematische Sache.
Und gleichzeitig werten wir auch das Leben der Menschen, die jetzt mit Down-Syndrom, mit Trisomie 21 leben, ab.
Ja, so implizit würde ich schon auch denken, dass das eine Folge ist. Ja, man kann so ein Urteil nicht, oder ja, es ist eine Fiktion zu glauben, man könne so ein Urteil nur für sich selber sprechen und würde damit nicht doch auch immer ein allgemeineres Werturteil aussprechen. Ja. Und ich glaube eben doch, wenn man sagt, ich möchte so ein Kind nicht, weil ich mir das nicht vorstellen kann, wie das ist, mit diesem Kind da zu leben und was wird überhaupt aus dem werden und wie geht's dem und so. Wenn man dann sagt, nein, ich glaube nicht, dass das die Sache wert ist, dann heißt das natürlich auch etwas für die Kinder, die schon so leben oder die Menschen, die Eltern, die werden ja dann Eltern natürlich auch, Kinder und Erwachsenen, die mit so einer Einschränkung leben. Das glaube ich schon, ja, dass das in der Tat so einen impliziten Effekt hat, auch wenn man das explizit gar nicht sagen möchte. Aber ich glaube, implizit schwingt das eben doch zwangsläufig mit.
Mhm. Ganz, ganz schweres Thema, was man, glaube ich, jetzt in diesem Rahmen nicht komplett zu Ende diskutieren kann. Ich würde gerne noch einmal so als Abschlussfrage, ist der medizinische Fortschritt aus Ihrer Sicht mehr Fluch oder mehr Segen?
Ach, insgesamt ist das ein Segen, ja, das glaube ich wirklich schon. Und es ist auch für einen Ethiker wie mich eigentlich eine ganz angenehme Aufgabe, in so einem Bereich unterwegs zu sein, weil man sich nun wirklich nicht jeden Tag wieder ärgern muss über das, was da alles so passiert, ja, sondern im Grunde genommen doch mit einem Bereich zu tun hat, wo man denkt, naja, das lebt doch geradezu von innen heraus natürlich von so einem ethischen Anspruch ja auch, eben anderen Menschen helfen, denen es nicht gut geht, die leiden, die Krankheiten haben. Mhm. Und das durchdringt ja auch die Medizin jetzt noch bei all dem, was wir immer kritisieren können und müssen, durchdringt das die Medizin ja immer noch. Und das ist erstmal etwas Gutes, deshalb würde ich schon sagen, na klar, es ist ein Segen, dass wir sie haben. Wir müssen bloß gucken, dass wir sie auch auf die richtige Art und Weise nutzen und hin und wieder auch zähmen. Dass man schon schaut, dass wir einen multiperspektivischen Blick uns bewahren, dass wir uns nicht der Medizin als einziger Perspektive auf menschliches Leben, manchmal wird sie ja so ein bisschen so hypostasiert, ja, also Gesundheit als das oberste Ziel menschlicher Existenz und solche Sachen, ja, davor sollten wir uns halt schützen. Aber das geht, glaube ich, auch ganz gut.
Und für das Zähmen der Medizin, da sind Sie und Ihre Kollegen so ein bisschen zuständig. Das war Dr. Joachim Bold, Medizinethiker von der Uni Freiburg. Ich sage vielen Dank, dass Sie heute da waren. Spannendes Thema. Den Freisprecher, den könnt ihr nächste Woche wieder hören. Donnerstag von 10 bis 11.